Rasant, feministisch, queer, intersektional. Immer donnerstags 17 bis 18 Uhr im Freien Radio Wüste Welle auf UKW 96,6 MHz und im Netz unter www.wueste-welle.de.
Somos energía. Por eso de ahí vienen los cuerpos plurales también. No somos ni mujeres ni hombres. Podemos ser mujeres, hombres, trans, travesti, lesbianas, todas las expresiones.
So, und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Femrasant um 17 Uhr am Donnerstagnachmittag. Genau, wir sind hier einmal im Studio und an der Technik.
Mit Leonie.
Ivan. Und wir haben auch gleich direkt zu Beginn zwei Gästinnen hier. Wollt ihr euch vielleicht einfach mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Hallo, ich bin Annika Schäfer. Ich bin Theaterregisseurin und lebe aktuell in Leipzig und bin jetzt seit Anfang Dezember in Tübingen mit Unterbrechung für die Weihnachtszeit, um für das Stück Die Töchter der Orestie zu proben.
Ja. Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin Christine Richter-Nilsson, Dramaturgin am Landestheater Tübingen und ich betreue diese Produktion. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart, habe aber in Tübingen studiert und kenne die Stadt doch schon recht gut.
Schön, freut uns, dass ihr heute hier seid. Ja, ihr habt ja schon angesprochen, dass es eben ein neues Stück gibt, was bald auch aufgeführt wird, Die Töchter der Orestie. Wollt ihr vielleicht noch mal kurz erzählen, worum es überhaupt in dem Stück geht?
Ja, sehr gerne. In dem Stück, also das Stück ist eine Uraufführung. Maxi Obexer ist die Autorin, die dieses Stück extra für das Landestheater Tübingen geschrieben hat. Und in diesem Stück steigen wir nach dem dritten Teil der Orestie ein. Also die Orestie ist in drei Teilen und unsere Erzählung, die Töchter der Orestie, ist nun die Fortschreibung eigentlich des dritten Teiles. Und in die Töchter der Orestie kommen jetzt die fünf Frauen: Athene, Klytämnestra, Kassandra, Elektra und Iphigenie zu Wort, genau. Und diese fünf Frauen, die steigen damit ein, dass Athene hat im dritten Teil eine Entscheidung gefällt. Sie hat Orest freigesprochen. Das wird auch als der Grundstein unserer Demokratie teilweise besprochen. Und die Frauen kommen aus ihren Gräbern. Sie sind zu Teilen tot. Elektra ist die einzige, die noch lebt. Und sie kreiden nun diese Entscheidung an und hinterfragen, ob das der Grundstein unserer Demokratie so sein kann, wenn ein Mann freigesprochen wird, der seine Mutter umgebracht hat und keine Frau bei dieser Entscheidung anwesend war. Und so wird dieser Prozess von diesen Frauen gemeinsam durchgearbeitet, untersucht. Die Autoren, die sie damals, die Orestie geschrieben haben, wird auseinandergenommen und sie versuchen, schwankend darinne in diesen Texten sich zu bewegen und eigentlich gemeinsam voranzukommen.
Mhm. Ja, also ich ergänze, wo ich kann. das Stück wurde unter anderem vor allem erstmal von Aeschylus, ich glaube 458 vor Christus ungefähr, zur Uraufführung gebracht. Und eine große Tragödie eben in drei Teilen. Und andere Autoren haben sie auch weitergeschrieben. Ich glaube, von Hoffmannsthal gibt es eine Elektra und eine Elektra. Also diese Figuren tauchen auch in anderen Theaterstücken während der gesamten Literaturgeschichte auf. Worauf es jetzt Maxi Obexer ankam, die schon als feministische Autorin sich einen Namen gemacht hat, sich vor allem jetzt im Moment sehr viel mit den Rechten der Tiere auseinandersetzt und die Beziehung von Mensch und Tier, das ungleiche Verhältnis, das Dominanzverhältnis und was wir von Tieren lernen können. Also sie bezieht auch die Tiere mit ein in demokratische Gedankengänge und die Tiere kommen auch vor, also werden auch in die Erzählungen mit ein geflochten. Das Wichtige ist, ich nenne es immer Her Stories, also die Geschichten, die in der Orestie, die eben von diesen Männern geschrieben wurde, brechen ab. Also da brechen die Geschichten der Frauen ab. Die weiblichen Narrative werden einfach nicht zu Ende erzählt. Ne? Iphigenie wird geopfert als Vierjährige, Fünfjährige. Klytämnestra wird irgendwann getötet von ihrem Sohn. Die anderen Frauen, Kassandra und Agamemnon, der Ehemann von Klytämnestra, der diese Beute mitbringt, also eigentlich seine Ehefrau betrügt, eine Sklavin, eine Sexsklavin aus Troja mitbringt, wird auch umgebracht. Also wir erfahren nie, was in so einem Kopf von der Kassandra vorging, die da geraubt wurde, eigentlich als Geisel genommen wurde. Aber wir erfahren nie, was in Iphigenie vorging. Und da setzt Maxi Obexa an und sagt, sie möchte diese Geschichten weiterschreiben oder uns überhaupt mal teilhaben lassen, was in dem Mädchen vorging, als ihr Vater irgendwie, was hat er da angelegt? Messer.
Das,
ne?
Messer. Das die Messer, Klinge,
die Klinge. An den Hals, genau. Und das ist sehr anrührend. Und gibt uns eine vollkommen neue Perspektive auf ein männliches Narrativ und wie es vielleicht auch anders erzählt hätte werden können. So.
Wow, das klingt auf jeden Fall nach einer ganz wichtigen Erzählung, die da stattfindet. Genau, ihr habt ja auch schon ein bisschen die Hauptcharaktere angesprochen. Iphigenie, Kassandra, Klytämnestra, Elektra und so weiter. Wollt ihr vielleicht oder könnt ihr kurz darauf eingehen, wie die überhaupt verändert wurden, wurden sie verändert, weil eben in der alten Erzählung eben das Ganze so unfeministisch und die Frauen unsichtbar einfach gemacht waren.
Kassandra wurde ja auch als Geliebte teilweise dargestellt, was ja eigentlich auch nur eine, also ich das, wie gesagt, ich muss zugeben, ich bin nicht ganz so in der griechischen Mythologie belesen. So das, was ich da auch rausgelesen habe, eben teilweise, wie sie als Geliebte dargestellt wurde, aber eigentlich halt eben nur ein, was war es, Kriegsbeute, eine Kriegsbeute ist. Und ich war so, also ich weiß nicht, ob sie wirklich Geliebte sind, aber gut. Ja. So ja, einfach ja. eben. Ja. Und da
ist eine männliche Sichtweise.
Ganz genau ja. so. Ich finde, da sieht man wieder wunderschön, in Anführungszeichen, wie eben die männlichen Geschichten oder männliche Geschichten erzählt werden oder die Geschichte einfach männlich ist.
Mhm. Ja. Ja, das ist super spannend, was ihr da ansprecht, weil das genau die Erzählung eigentlich ist, die wir, mit der wir uns jetzt die letzten Wochen beschäftigt haben und noch zwei weitere Wochen, dass die Figuren geschrieben wurden und jetzt in unserer Inszenierung, in dem Stück, was Maxi Obexa geschrieben hat, in einer Art von Distanz zu ihrer eigenen geschriebenen Figur gehen. Und gerade jetzt, du hattest Kassandra angesprochen, sie Zuschreibungen hat und gleichzeitig auch schon von Aischylos trotzdem auch sehr viele positive Zuschreibungen, wie die Priesterin, sie ist die Tochter des Königs und Maxi greift Bilder davon auf und gibt denen mehr Raum. Und so verändert sich vielleicht unser Blick auf Kassandra, weil sie einen anderen Möglichkeitsraum kriegt und sie andere Texte in den Mund bekommt, sie einen Platz auf dieser Bühne bekommt. Und auch Aischylos hat auf eine Art starke Frauen geschrieben und hat diesen Frauen auch Platz gegeben, aber vielleicht manchmal mit einer anderen Brille. Und bei uns kann die Möglichkeit vielleicht gedacht werden, dass Klytämnestra und Kassandra, die eigentlich verfeindet waren, weil ein Mann zwischen ihnen stand, in Anführungszeichen, vielleicht eine Liebesgeschichte denkbar ist. Oder die beiden sich auf jeden Fall bewundern, weil sie beide großartige Herrscherinnen waren. Und da gibt es Begegnungen und Möglichkeiten, die wir in der alten Mythologie so nicht ausgeschrieben haben.
Ich würde sagen, es ist ja auch immer ganz oft, wenn man mal Machtposition oder weibliche Machtpositionen hat und dann sind sie auch ganz oft eben immer in einer Art Konkurrenzkampf mit einer anderen weiblichen Machtposition. Und es gibt auch einfach nichts außer dieser Konkurrenz. Und ich bin aber, wenn man sich einfach mal das reale Leben anschaut und natürlich mit patriarchalen Strukturen aufgewachsen zu sein, bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber diese Konkurrenz ist ja eigentlich gar nicht da. Mhm. Also so kein Ja. Das ist absolut unrealistisch einfach. Mhm.
Ja, und Klytämnestra, die eben in Abwesenheit von Agamemnon dann Mykene führt, sich auch einen Geliebten nimmt. Auch in Maxi Obergs Stück wird er erwähnt, kommt nicht vor, aber wird erwähnt als der geliebte Ägist. Ist eine starke Frau und die trojanische Prinzessin, Priesterin etc., die begegnen sich und also Maxi sagt, es ist eine Liebesgeschichte, es ist nicht explizit irgendwie ausgeschrieben, aber wir spielen auf jeden Fall mit dieser Möglichkeit auch und es bringt eine ganz andere Farbe rein, ja.
Ja, und auch der Punkt der Konkurrenz, auch das wird bei uns tatsächlich thematisiert, dass mit dieser Entscheidung, die Athene in dem alten Teil gefällt hat, nämlich Orest freizusprechen, wenn das der Grundstein unserer Demokratie ist, dann ist das aber auch zu Teilen der Grundstein die Geburt des Patriarchats, weil unsere Frauen sich auch genau durch das durchkämpfen, was du angesprochen hast, dass immer wieder sich auch Frauen in den Rücken fallen. Und es gibt ja beides. Das ist vielleicht auf eine Art manchmal nicht realistisch, weil wir versuchen, Sisterhood vielleicht anders zu kultivieren. Und gleichzeitig gibt es trotzdem auch in unserer Realität immer wieder Konkurrenz zwischen Frauen, weil sie gegeneinander ausgespielt werden, weil es vielleicht nur eine weibliche Führungsposition geben kann und nicht dann gleich 10. Und weil wir, auch wenn eine Frau führt, sie das in patriarchalen Strukturen tut und dadurch weiter dieses System am Laufen gehalten wird. Und das wird bei uns auch angesprochen.
Es ist ja auch unfassbar schwierig, innerhalb eines Systems, in dem man noch aufgewachsen ist, das heißt, man ist ja basically selbst auch das System irgendwo, erstens mal ein anderes System anzuwenden und vor allem dann auch, das ist ja fast unmöglich, neutral darauf zu schauen und zu sagen, hey, das läuft falsch, das nicht. Einfach so, ich meine, ich merke es bei mir auch selbst, ich glaube, wir merken es alle bei uns jeden Tag irgendwie immer mal wieder so an so Dinge, so, oh, das ist das Patriarchat.
Ja, und das wird thematisiert anhand der Figuren, die dann auch zitieren direkt aus der Aeschylus Orestie, wird dann auch immer Zitat Ende. Also wirklich klar herausgestellt, dass das jetzt der Urtext ist, ja, Aeschylus in der Übersetzung von Peter Stein, berühmter Intendant und Theaterregisseur, der eine sehr ikonische Inszenierung geschaffen hat, die irgendwie alle kennen. Ich habe sie nicht gesehen, aber Walter Jens, der ja hier auch die Rhetorik geleitet hat, also ein ganz berühmter Gräzist und Latinist, der auch Übersetzungen geliefert hat. Also die werden bei uns dann von den Figuren zitiert und da wird dann klar, dass sie, so wie sie geschrieben geworden, gar nicht zueinander kommen können. Und Maxi Obexer war jetzt gerade 2 Tage zu Besuch, was sehr schön war. Sie ist gerade abgereist wieder nach Berlin und hat sehr hervorgehoben, so als sie jetzt die Proben beobachtet hat und danach haben wir sehr intensive Gespräche geführt und auch währenddessen, dass es ihr darum geht, dass sie so feststellen, ne, was mit ihnen, wie sie geschrieben wurden und dass sie gar keine andere Möglichkeit hatten, als sich zu bekämpfen und nicht zueinander zu kommen. Ne? Nicht die Mutter, nicht mit ihrer Tochter Elektra, die eigentlich so eine Street-Kämpferin ist, ja, und die Kassandra nicht mit Glytämnestra, weil das nicht ging in dieser Gesellschaft und die Iphigenie nicht mit ihrer Schwester, weil sie tot war und so. Die sind eigentlich über dieses Feststellen, dieses, wie hat sie es genannt, Entdeuten, also die entdeuten sie, sie sind so bedeutsam und so bedeutet schon von der Literaturgeschichte, von der Theatergeschichte, von der Inszenierungsgeschichte, das muss erstmal so abgelegt werden und dann ist da nicht so die super Lösung gleich. Das Stück behandelt einfach, wie sie das langsam feststellen und dadurch langsam auch irgendwie andere Gefühle, Gedanken zulassen können.
Das klingt für mich auch so ein bisschen nach Freibrechen.
Ja,
also
absolut.
Ein bisschen,
ja.
So, weil, was heißt bisschen? Deswegen, ich meinte nicht bisschen, aber eben einfach dieses auch, ja, weil sie auch hatten, eben so dieses klassische Spiel eben von das einfach so viel mit Körpern, mit ja, Nutzen und Wert von Frauen gespielt wird und vor allem untereinander und gegeneinander gespielt wird, dass Leute, die sich so ähnlich sind und Leute, die sich theoretisch sogar lieben würden, hassen. So, ja. Obwohl, einfach weil die Möglichkeit erstens auf der einen Seite gar nicht besteht, dass man sich gegenseitig so kennenlernt und auf der anderen Seite einfach, weil wir uns, oder vor allem weil Frauen eben unfassbar auf diese Konkurrenzkämpfe ausgelegt, oder nicht ausgelegt, sondern abtrainiert wurden fast sogar.
Ja, ja, genau.
Mhm. Ja, also ich stelle mir jetzt gerade die Frage, es gibt ja so viele Bereiche auch in der griechischen Mythologie und viele Geschichten. Wie kamt, oder ich weiß, ihr seid jetzt auch nicht die Autorin des Stücks, aber könnt ihr trotzdem was dazu sagen, wie denn jetzt ausgerechnet diese Geschichte ausgewählt wurde, die sich natürlich auch sehr anbietet, wie wir jetzt schon rausgehört haben.
Also ich kenne die Autorin schon sehr lang, darauf muss ich, glaube ich, jetzt antworten. Ich habe sie kennengelernt in Tübingen, Anfang der 2000er, da war ich gerade halt meine erste Dramaturgiestelle und sie war eine Autorin, die jetzt gerade richtig durchbricht und sie hat auch inszeniert am Landestheater Tübingen und sie hat ein Stück geschrieben, Die Liebenden, da geht es auch um eine Frauenliebe. Und das wurde hier zur Uraufführung gebracht. Und ich habe sie auf den Autorentheatertagen kennengelernt. Und und wie kam das zu dem Stück? Ich habe sie nach sehr langer Zeit wieder getroffen. Und irgendwie, damals mochte ich sie schon sehr, auch persönlich. Und wir haben uns dann wieder über sehr große, lange Umwege wiedergesehen. Und da hat sie mir erzählt, dass sie ein Hörspiel geschrieben hat. Der Sturm aufs Kapitol. Sie hat ein Dokumentarhörspiel geschrieben, es hat auch einen Preis gewonnen letztes Jahr, WDR-Hörspielpreis, wo sie das nochmal rekonstruiert anhand von dem Originalmaterial, was da hinter den Kulissen, ne, in diesem Keller mit Nancy Pelosi, die das moderiert hat, passiert ist. Und sie war so fasziniert von dieser Frau, die alle Stimmen gehört hat, alle, also auch die extrem Rechten, alle Stimmen und diese versucht wieder einfach die Demokratie am Laufen zu halten, ne, während sie draußen zusammenbricht, möglicherweise. Oder auch zusammengebrochen ist in gewisser Weise. Und das hat sie fasziniert, dieses Thema, was bedeutet Stimmen anhören, was bedeutet einen wahren Kompromiss finden. Und Nancy Pelosi wird auch zitiert im Stück. Es gibt viele Zitate, also von Nancy Pelosi, von Hannah Arendt, von
Nan Goldin.
Und das war so die Ursprungsidee kam daher, darüber nachzudenken, was heißt es, alle Stimmen an einen Ort zu bringen und anzuhören und einen wahren Kompromiss zu finden. Ich würde gerne das Wort Konsens auch mit reinbringen, das benutzt sie nicht, aber ich glaube, es geht auch darum, dass es eben nicht ein falscher Kompromiss sein darf, wie es in der Rusti war, sondern ein Konsens, dass man zu einem Konsens kommt. Ja, genau.
Okay. Wollen wir gleich eine Liedpause noch machen?
Können wir natürlich tun.
Ihr habt nämlich auch Lieder aus eurem Stück mitgebracht. Wollt ihr vielleicht...
Dazu willst du was sagen.
Ja. Ja. Genau, wir haben vor allem drei Songs von Michel Gurevich. Die kommen von meiner Seite, von der Inszenierungsseite und in enger Zusammenarbeit mit Jennifer Kornprobst. Die ist Spielerin am Landestheater Tübingen und hat auch die musikalische Leitung bei uns übernommen. Und diese drei Songs von Michel Gurevich passen textlich, inhaltlich so perfekt zu dem Stück. Also die Textzeilen weben sich eigentlich in den Text von Maxi Obexer ein und die werden auch live performt. Und genau, davon können wir vielleicht einmal Wrong Side of the Fence anhören von Michel Gurevich.
Okay, viel Spaß. Ja, jetzt haben wir ja schon einiges Inhaltliches auch über das Stück erfahren. Kommen wir doch mal zur Inszenierung. Gibt es irgendein bestimmtes Inszenierungskonzept oder kannst du da allgemein irgendwas zu sagen?
Ja, also das Inszenierungskonzept entsteht, also vielleicht fangen wir mit der Besetzung an, wenn es okay ist. Weil,
ja, auch gerne.
Genau. Ich kann ja kurz erklären, woher das kommt. Also vielleicht zum Background, wie wir in die Zusammenarbeit kommen. Es ist so, dass das Landestheater Tübingen in der Dramaturgie entscheidet, was für Inszenierungen in den Spielzeiten kommen und dann diese Zusammenarbeit, wie Christine das vor der Pause schon beschrieben hat, mit Maxi entstanden ist und dieser Stückauftrag ausgesprochen wird und dann kommt die Dramaturgie auf mich zu und fragt, mich an, ob ich die Regie übernehmen möchte, und ich wollte die Regie übernehmen. Und dann kommt in der Zusammenarbeit mit der Dramaturgie, was dann vor allem mehr Christines Bereich ist, wird die Besetzung entschieden, und von der Besetzung ausgehend gehen wir dann ins Inszenierungskonzept über.
Genau. Ja, das war sehr schön von dir beschrieben. Ja, wir wollten auch unbedingt Annika für dieses Stück, also es ist auch so beides, ne? Also ich, das kommt nicht jede Spielzeit vor, dass wir einen Stückauftrag geben. In dieser Spielzeit zwei, weil mein Kollege, der Chefdramaturg Adrian Herrmann, der hat die zweite Zusammenarbeit mit Jörn Klare geplant und hat das den Heimatabend haben die zusammen entwickelt und rausgebracht, und das ist die zweite Uraufführung und in dieser Spielzeit, das ist ungewöhnlich und ich bin sehr happy darüber. Und genau, wir sind ja fest am Haus, wir Dramaturginnen und die SchauspielerInnen auch, also das Ensemble. Und dann müssen wir halt in Absprache mit den parallel laufenden Produktionen, wir bringen immer zwei Stücke parallel raus, müssen wir gucken, wer in welchem Stück spielt. Na, das hat mit Alter zu tun, nicht notwendigerweise mit Geschlecht oder Gender, trotzdem muss man irgendwie aufteilen. Und bei uns war klar, wir wollen fünf als Frauen gelesene Spielerinnen. Und dann haben wir die Besetzung gemacht und die besteht aus diesen vier Frauen. Elektra spielt Robi Tissi Graf, die auch dieses Lied performt, das wir gerade gehört haben, weil sie diejenige ist, die auf der falschen Seite des Zauns lebt oder eigentlich vor dem Haus lebt, die Elektra, die geht ja nicht in den Palast hinein. Und dann gibt es Iphigenie, wird gespielt von Emma Strattmann. Wir kürzen es auch ab mit Iffi im Stück. Und die ist neu am Haus, kommt gerade von der August-Everding-Schule. Da haben wir eben die Jüngste genommen. Und dann haben wir drei erfahrene KollegInnen. Jennifer Kornprobst, die schon erwähnt wurde, die auch die musikalische Leitung mit übernimmt, die sehr viele Instrumente spielt. Bei uns spielt sie Akkordeon, Kazoo, Ukulele und wie heißt diese Station? Loopstation, ne?
Genau, sie hat eine Loopstation eingerichtet. Mhm. Ja.
Genau. Und alle singen. Und und dann haben wir Clytemnestra mit Susanne Weckerle, schon lange am Haus, und Sabine Weithöner, die Göttin Athene spielt. Das ist die Besetzung.
Genau, und dann habe ich diese Besetzung bekommen und dann bin ich in enger Zusammenarbeit im Austausch mit Maxi Obexer und mit Christine zusammen gewesen, um über den Text zu sprechen. Also wir waren auch diesmal, das ist auch nicht immer so, das war ganz besonders, dass Maxi den Schreibprozess immer wieder geöffnet hat und die Fassungen, die Zwischenstände immer wieder mit uns geteilt hat. Und parallel ist damit Swantje Silber, die Bühne und Kostümbild macht, ist dann das Inszenierungskonzept entstanden. Das heißt, wir treffen uns, wir lesen dann immer wieder die Texte und besprechen, was für eine Übersetzung auf die Bühne wir vor allem erstmal vielleicht bildlich haben. Und da hat Swantje Silber ein großartiges Bühnenbild entworfen. Das sind und die Werkstätten des LTTs haben es bisher sehr großartig umgesetzt, wirklich. Sind 200 Kunststeine, die von den Werkstätten hergestellt wurden, die in verschiedenen Größen gemacht wurden, eigentlich so Bruchsteine. Und mit diesen Steinen arbeiten sich die Spielerinnen durch den Text. Und die Steine sind dadurch entstanden, dass es im dritten Teil der Orestie gibt es diese Abstimmung, und die Abstimmung findet mit Steinen statt. Das heißt, es gibt Geschworene, Geschworene, die von Athene aufgerufen werden, jetzt
Männer,
loszuziehen und zu sagen, ob sie den Freispruch für Orest wollen oder nicht. Und dann ist Gleichstand und den letzten Stein wirft Athene und der letzte Stein macht dann, dass entschieden wird, dass Orest freigesprochen wird. Und Maxi hat in dem Stück auch viel sprachlich mit, dass sich Dinge verfestigen, versteinern, der Meilenstein, der Nierenstein. Also es gibt so, sie hat einen großen Witz in ihrer Sprache und da wird der Stein auch immer wieder aufgegriffen. Und
Meilenstein der Geschichte.
Genau, da waren die Steine dann sehr schnell da und sie sind sehr wandelbar. Die Spielerinnen kämpfen sich durch und bauen verschiedene Bilder mit diesen Steinen. Genau, das ist ein großer Teil der Inszenierungsarbeit. Der nächste Schritt ist dann, die Kostüme zu entwerfen. Das hat dann mit der Besetzung zu tun. Das hat mit einer Rollenarbeit zu tun. Und da hat Swantje Silber sich vor allem von Design-Ikoninnen inspirieren lassen. Also jede der Figuren hat eine Designerin eigentlich als Inspiration bekommen, und das hat sie dann in enger Zusammenarbeit mit den Kostümwerkstätten jetzt. Wir haben nächste Woche Anproben, also es ist ganz spannend, weil wir...
Ich habe Cassandra schon gesehen.
Oh, ich noch nicht. genau, da gibt es dann Figuren, die sie malt, und dann wird es mit den Werkstätten entwickelt und auf die Körper der Spielerinnen angepasst, mit der Maske in Zusammenarbeit, genau, entsteht das dann. Und das musikalische Konzept ist eigentlich so entstanden, dass Maxi Obexer in den Text rein schon von Kay Tempest Lessons als Text mit reingeschrieben hat. Den Song haben wir auch dabei, vielleicht hören wir da nachher noch kurz rein. In dem Song geht es eigentlich um das Wiederholen von Mustern, dass immer wieder das gleiche Pattern wiederholt wird, und das ist auch das, in dem die Frauen gefangen sind zu teilen. Und da war mir von Anfang an klar, dass es eine Uraufführung, der Song ist großartig, der Text ist großartig, dass wir damit arbeiten wollen. Und dann erstelle ich immer eine Playlist, um mich irgendwie selber zu inspirieren und um vielleicht so einen Modus oder ein Gefühl für die Inszenierung, für den Text, für das Zusammenspiel mit Bühne, Kostümen, den Spielerinnen zu kriegen. Und da bin ich dann auch auf die Songs von Mischa Gurewitsch gekommen und fand die inhaltlich extrem passend, und das ist dann im Gespräch mit den Spielerinnen und vor allem auch mit Jennifer Kornprobst, die durch ihre Musikalität, durch die Instrumente, die sie spielt, sehr schnell auf diese Songs angesprungen ist und gesagt hat, okay, das passt perfekt, ich kann das mit dem Akkordeon, mit der Loopstation, kann ich das so in eine Übersetzung bringen, dass sich das in das Inszenierungsgefüge einbaut.
Wow, jetzt hast du schon so viel. Ich unterbreche dich nur ganz kurz, weil wir haben eine sehr schöne Story gemacht, die wahrscheinlich in den nächsten Tagen irgendwann mal über Instagram läuft. Es gibt ja eine Instagram-Seite für das Landestheater Tübingen. Unbedingt folgen, weil da haben wir nämlich mit der Swantje Silber zusammen das Cassandra-Kostüm uns angeschaut, und sie hat uns erklärt, wie das zustande kam, und die Schneiderin ist auch dabei, Christina, die das genäht hat, und das ist sehr spannend. Mhm.
Genau, ja, das sind so die Bausteine, die irgendwie in der Vorbereitung entwickelt werden, und dann in der Probenarbeit, es fängt mit einer Konzeptionsprobe an, und da teilen wir mit dann den Schauspielerinnen das erste Mal diese Ideen, die wir mitbringen, und ab da wird es dann einfach ein Team, was sich so gemeinsam durch die Texte, durch die Musik, durch das Bühnenbild durchwühlt und durchkämpft, und genau.
Ja, und dann gibt es eben auch diese Vorarbeit, die man als Dramaturgin leistet und auch in mehr oder weniger enger Zusammenarbeit mit der Regisseurin. In dem Fall war sie enger, was ich schön fand, und wir dann halt, sie bringt dann Texte ein, die ihr einfallen, und ich bringe Texte ein, die mir einfallen. Wir haben zum Beispiel Dick Wynn. Am Anfang war der Beutel gelesen, das spielt auch eine große Rolle in dem Text, hat auch die Autorin gelesen, wird auch zitiert, ist auch eingeflossen als Kostümidee. Also Beutel gibt es mehrmals, auch als Requisit in der Inszenierung. Ja, das ist so das Konzept, dass eine andere Form von Dramaturgie im Gegensatz zu einer Heldengeschichte, die so linear ausgerichtet ist und wie so ein Pfeil, wie so ein Geschoss, ne, so auf ein Ziel zusteuert und auf so einen Konflikt und eine Lösung, ist der Beutel etwas sehr Weibliches, ne, das hält, das trägt, das, mit dem man einsammelt, mit dem man nährt und auch anders Geschichten erzählt. Ja? Also diese Dramaturgie des Textes, da haben wir uns wirklich durchgekämpft. Es ist keine lineare Dramaturgie, keine lineare Entwicklung irgendwo hin, sondern das ist ein Prozess, das ist ein Einsammeln der Geschichten, der Erinnerungen, der Gedanken und Antworten und immer wieder auch was rausholen aus diesem Beutel, präsentieren, teilen. Ja, das ist eine ganz besondere Art, die wir da versuchen herauszuhören und zusammenzufinden. Mhm. Und das hat auch die Zusammenarbeit beeinflusst. ja, darüber können wir auch ein bisschen sprechen, wie wir zusammenarbeiten.
Ja, ja, das wäre jetzt eh auch meine nächste Frage gewesen. Ja. Ihr habt es ja am Anfang schon ein bisschen erzählt, wie ihr zusammenarbeitet, bevor das Stück überhaupt wirklich losgeht. Mhm. Aber ich frage mich jetzt auch, wie das halt abläuft zwischen euch während den Proben oder während das Stück einfach am Wachsen und Entstehen ist.
Mhm. Es ist meistens so, dass, also es ist sehr unterschiedlich. Es kommt, glaube ich, auf die Menschen, die zusammenarbeiten, an und auf die Produktion und wie viel es von was braucht. Und jetzt bei uns in der Zusammenarbeit ist es gerade so, dass ich muss auf jeder Probe sein und ich probiere mit den Spielerinnen, oder ich darf auf jeder Probe sein, und probiere mit den Spielerinnen, versuche Töne für die Szenen zu finden, versuche Bilder für die Szenen zu finden, Handlungen, und da ist auch die Regieassistentin immer dabei, die das alles ganz fleißig ins Regiebuch einträgt, dass wir eine Woche später immer noch wissen, was wir festgelegt haben. Und Christine als Dramaturgin kommt dann immer wieder zu Besuch und ist dann vor allem mit mir im Austausch, was das erzählt und ob das gleicht das mit mir zusammen ab, ob das das Konzept ist, was wir haben. Wenn es Fragen gibt zum Text, dann besprechen wir das. Wenn es sowas gibt wie Sekundärliteratur, die Dramaturgie des Beutels, hast du einen Vortrag vorbereitet und das den Spielerinnen erzählt, und das war super hilfreich, um das einmal das Inszenierungskonzept, aber auch den Text von Maxi mit den Spielerinnen zusammen, das zusammenzubringen und gemeinsam zu verstehen, dass wir irgendwie alle auf einem, das, was manchmal tricky oder was am Anfang Zeit braucht, ist, dass wir als Regie-Team, Christine, Swantje, Maxi und ich, einen anderen Vorlauf haben. Und dann kommen die Spielerinnen dazu und wir haben uns schon mit einem Wissen angereichert, und dann gibt es den Moment, wo wir das im besten Fall so schaffen, miteinander zu teilen, dass wir dann in dem größeren Team eine gemeinsame Sprache finden.
Ja. Ja, und es gibt einfach so einen Tisch, wo ganz viele Kopien liegen und Bücher, und das finde ich auch sehr schön. Mhm. Und ja, jetzt weiß ich gerade nicht mehr genau, was ich noch ergänzen wollte.
Aber es klingt auf jeden Fall danach, als würdet ihr euch auch gut ergänzen als Team, und sind auf jeden Fall zwei Rollen oder Aufgaben, die ja gut auch zusammenpassen, Dramaturgin und Regisseurin. Mhm. Ja, und ist jetzt, also wir haben schon ein bisschen rausgehört, was sie jetzt macht. Ich glaube, du als Dramaturgin hast ja auch noch andere Aufgaben mit der Redaktion oder irgendwie so, habe ich im Kopf. Vielleicht noch was dazu?
Ja, ich könnte noch was zur Fassung sagen. Also man ist so ein bisschen zuständig für die Fassung. Ja, also Fassung heißt ja jetzt in dem Fall, dass es eine Urführung ist. Da war ich jetzt natürlich stärker eingebunden, und wir haben von vornherein auch gesagt, dass, also es war jetzt nicht nur, weil Maxi das öffnen wollte, sondern es gibt dann auch wirklich einen Vertrag bei einer Uraufführung, wo auch so verschiedene Abgabetermine, damit wir überhaupt wissen, was da auf uns zukommt. Ja, da kann ich auch schon sehr viel Feedback geben, und sie auch, weil sie beteiligt war, und Fanti war auch dabei, wir haben uns in Berlin getroffen in der ersten Runde, dann gab es Zoom-Meetings danach und immer wieder einfach Feedbacks, ne, weil es gibt ja auch eine Stück-Dramaturgie, nicht nur eine Dramaturgie der Inszenierung. Das Stück, da habe ich dann Fragen, ja, zu Figuren oder warum wird das wiederholt, oder ich finde das redundant, oder ich sage dann einfach meine Meinung zu dem Text, und dann spricht man darüber, und dann gibt es weitere Fassungen, und dann während der Probenarbeit, also irgendwann ist dann die Fassung fertig, sie hat auch einen Verlag, da wird er dann abgegeben, und dann steht er dort zur Verfügung, der kommt dort ins Layout und wird auch an andere Theater verschickt nach der Uraufführung. Und somit gibt es da auch eine Lektorin, die das sozusagen absegnet, und dann bin ich für die Spielfassung sozusagen insofern verantwortlich, dass ich gucken muss, dass ich das irgendwie vermittle an die Autorin, ne? Was wir jetzt bei den Probenprozessen werden dann Sachen doch nochmal geändert. Ja? Bei einer Uraufführung darf man nicht so viel ändern, das ist klar, weil der Text soll so präsentiert werden, wie er geschrieben ist. Ich glaube 10% oder so, gibt es so Regeln, aber so genau kann man das nicht messen, aber wir haben uns dann darauf verständigt, dass wir alle Änderungen, das heißt Striche,
aber es auch vielleicht kleine Änderungen im Text, Wortlaut, dass wir das alles mit der Autorin absprechen. Und das haben wir jetzt gestern zum Beispiel, habe ich ihr die aktuelle Fassung mit unseren, ne, das sieht dann immer ein bisschen wild aus, aber es geht, wir haben vielleicht nochmal eine Seite oder zwei höchstens rausgestrichen. Ja. Und das ist dann die Spielfassung, die am LTT gespielt wird, so.
Okay, das klingt auf jeden Fall auch nach viel Arbeit. Seit wann seid ihr denn dran quasi oder wie lange braucht es, bis so ein Stück quasi entsteht und dann auch geprobt wird und dann aufgeführt wird?
Also wir haben, glaube ich, im Frühjahr angefangen zu reden und hatten, glaube ich, im Sommer eine erste Fassung und im Juli haben uns da auch dann getroffen und gesprochen. Die Proben haben dann am 7. Dezember angefangen. Das heißt, es sind am Landestheater fast 8 Wochen, was toll ist. Vor allem mit der Winterpause zwischendrin ist es viel Zeit und aber auch genau richtig viel Zeit, vor allem für so einen großen Stoff. Also es ist viel Text, den wir haben, toller Text, aber es ist auch wirklich, wie du gesagt hast, viel Arbeit, auch für die Spielerinnen, diese Texte sich merken zu können und sich gemeinsam da durchzuarbeiten. Und am Landestheater gibt es auch den Auftrag, dass Gastspiele gemacht werden. Abstecher heißt das bei euch. Das heißt, die Spielerinnen sind auch viel unterwegs immer wieder. Dann fallen Proben aus oder können nur in kleinerer Besetzung stattfinden. Und das heißt, genau, wir sind seit dem 7. Dezember in diesem großen Team zusammen und haben am 14. Februar Premiere um 19.30 Uhr schon mal hier angeteased.
Ja, wir proben 2-mal am Tag in der Regel.
Am Valentinstag sogar.
Ja, ja. Valentinstag, ganz feministisch. Ja, also morgens 4 Stunden, abends 4 Stunden. Nee, jetzt proben wir nur noch 7 Stunden am Tag. Das hat sich geändert, gewerkschaftliche neue Änderung. Und da heute Abend spielen jetzt halt ein paar Schauspielerinnen im Krug, im zerbrochenen Krug. Oder jetzt die letzte Woche sind sie viel unterwegs gewesen mit dem zerbrochenen Krug oder anderen Stücken. Das heißt, man kann nicht jeden Abend proben. Ja, aber so ungefähr sieht das aus.
Okay, das klingt auch nach echt eben viel Stress auch. Würdet ihr sagen, jetzt ist so die stressigste Phase oder weil es eben auch bald zur Aufführung übergeht?
Auf jeden Fall die zeitintensivste, würde ich sagen. Also die letzte Woche, würde ich sagen, war emotional vielleicht am intensivsten, weil es dann schon auch immer wieder, es gibt im Theater die Tradition, dass man das Bergfest feiert. Das heißt, man hat die Hälfte der Zeit geschafft. Man hat den Berg erklommen und muss dann nur noch bergab. Wir haben unser Bergfest ein bisschen vorgezogen, weil es terminlich sehr gut gepasst hat. Deswegen, da war noch, würde ich sagen, da waren wir noch sehr gut in Verbindung. Und jetzt die letzte Woche, wenn sich das dann zuspitzt, wenn man sich weiter durcharbeitet, kenne ich oft den Punkt, dass es, dass Sachen sich festlegen, einruckeln, und dann doch nochmal das ganze Bild angeguckt wird und dass dann nochmal wieder Fragen auftauchen und wir gemeinsam in den Prozess gehen und Unsicherheiten hochkommen oder wirklich nochmal geguckt werden muss, am Anfang der Probenzeit haben wir die Inszenierung in die Richtung gemacht und am Ende ist es jetzt aber mehr in die Richtung geworden. Wie bringen wir jetzt diese 2 Teile eigentlich zusammen und ist es gut, dass die vielleicht unterschiedlich sind, Anfang und Ende, oder muss der Ton wieder mehr eingepegelt werden? Das heißt, emotional würde ich sagen, haben wir das jetzt in der letzten Woche gehabt, die anstrengendste Zeit. Und es war jetzt aber ganz toll, dass Maxi zu Besuch war, weil die das sehr gut jetzt mit uns abgeschlossen hat, würde ich sagen, diesen Prozess. Und ab nächster Woche ist es gerade zeitintensiv, vor allem für die Bühnen- und Kostümbildnerin und mich, weil wir neben diesen Proben, die Christine gerade besprochen hat, in der Mittagspause von 14 bis 18 Uhr mit der Technik leuchten, Ton einrichten, Video, es gibt Videoprojektionen bei uns, Video einrichten. Das heißt, es sind locker 12-Stunden-Tage für uns. Ja.
Ja, genau, diese Zitate von Hannah Arendt und Nan Goldin und Pelosi, die werden projiziert auf einen sogenannten Worthimmel, mehr verrate ich nicht, der quasi den Steinen entgegengesetzt wird. Und wir gehen jetzt am Montag auf die Bühne, da ist dann die technische Einrichtung, da wird dann zum ersten Mal die Bühne, so wie sie dann für die Premiere steht, eingerichtet, begangen und dann auch in dieser Bühne geprobt, weil bisher sind wir nur auf der Probebühne. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir diese 200 Steine schon ganz früh bekommen haben, weil die so zentral sind fürs Bühnenbild. Es ist nicht immer so, ne? Manchmal ist es einfach ein Bühnenbild, ein Raum, in dem man damit ein paar Requisiten spielt. Bei uns sind die Requisiten eigentlich das Bühnenbild. Und ja, aber das wird nochmal sehr spannend, wenn man dann in die LTT-Werkstatt geht, wo das dann stattfindet und genau, auch dann regelmäßig gespielt wird in dieser Spielzeit, weil es dann ein Repertoirestück ist.
Mhm. Okay. Ja, wir haben jetzt auch noch gar nicht wirklich darüber gesprochen, was denn das Stück für eine Parallele auch zur heutigen gesellschaftlichen Debatten hat. Genau, ist jetzt vielleicht ein kurzer Schwenk in ein ganz anderes Thema.
Da können wir aber auch einen Song für hören, nämlich Goodbye My Dictator würde, ja, glaube ich, ganz gut passen, oder?
Dann machen wir das doch einfach mal. Ja, wir sind wieder zurück und ich hatte ja schon angeteasert, dass wir jetzt noch eben darüber sprechen wollen, welche Parallelen es zu heutigen gesellschaftlichen Debatten gibt. Es ist ja ein sehr feministisches Stück, wie wir schon rausgehört haben, und gerade brauchen wir den Feminismus mehr denn je. Also wollt ihr dazu kurz noch was sagen?
Ja, gerne. Genau, ich nehme direkt mal den Song, von dem wir gerade gehört haben, Goodbye My Dictator, als Anstoß, wie du ihn schon reingegeben hast, Christine. Ja, wir verabschieden uns von den Diktatoren. Das hat Michelle Gurewitsch, ich war kurz vor Probenstart auf einem Live-Konzert von ihr, da hat sie das angekündigt, dass sie den Song für einen ganz gewissen Diktator geschrieben hat. Und dann kam der ein oder andere Diktator leider dazu und inzwischen dürfen wir als Publikum uns aussuchen, wem wir diesen Song widmen wollen. Und bei uns singt den Clytemnestra eigentlich an Agamemnon, also ihrem Mann, den sie umgebracht hat. Und ja, also ich würde sagen, genau diese Themen der Diktatoren, mit denen wir gerade leben, die Kriege, die wirklich nicht mehr enden wollen, immer neue dazukommen, sich verhärten, das ist sehr offensichtlich, würde auch sagen, das Stück wird leider von Tag zu Tag, von Monat zu Monat immer brisanter. Und du hast es angesprochen, es ist ein feministisches Stück und gleichzeitig geht es diesen Frauen vor allem darum zu sagen, wir wollen als Frauen einfach in Anführungszeichen nur ein gleichberechtigter, ein gleichwertiger Teil sein und wir wollen genauso mitreden können, wir wollen genauso mitentscheiden können und wir wollen diese Kriege nicht weiterführen, sondern wir wollen Gesellschaften, also gerade die Gespräche zwischen Cassandra und Clytemnestra sind, ich weiß nicht, ob Utopien, sind Gedankenspiele dazu, wie diese Städte regiert werden könnten, wenn das Frauen auf Augenhöhe tun würden, die sich gegenseitig inspirieren von florierenden Städten. Es gibt einen wahnsinnigen Text darin, wo es auch darum geht, dass Agamemnon vielleicht einfach nur loszieht, weil Troja eine Hochkultur war und weil er das zerstören möchte, auch weil er Troja ausrauben möchte. Er bringt die Kriegsbeute nach Hause, unter anderem auch Cassandra als Kriegsbeute, und gleichzeitig geht es aber immer darum, um Zerstörung. Und das ist das, was wir jetzt in den ganzen Kriegen miterleben.
Wir sprechen auch sehr viel über den Ukraine-Krieg und den Gaza-Krieg in unseren Pausen. Also immer wieder kommen wir auf das Thema des Krieges. Es wird auch in dem Text von Maxi Obexer diese These aufgestellt, dass dadurch, dass Athene sich für Orest entschieden hat, der die Mutter getötet hat, dass dadurch eine Art Kriegslogik begründet wurde. Also dass die Demokratie, wie sie da begründet wird, der Grundstein der Demokratie, der da gelegt wird, basiert auf einem Muttermord. Darauf, dass die Mutter getötet wird und der Sohn freigesprochen, der Mann freigesprochen wird, dafür, dass es das Weibliche tötet. Und das ist sozusagen für sie der Kern der Kriegslogik. Und wenn das nicht revidiert wird, das fordert das Stück am Schluss, eine Revision dieser Entscheidung.
und Elektra, die einzige Lebende tatsächlich, also in der Mythologie ist sie die einzige, die es überlebt, soll jetzt dann den Anfang machen als junge Demokratin, das aufrollen und alle befragen. Und in dem Stück ist es so geschrieben, dass Elektra sagt, ich gehe jetzt erstmal in die Berge, ich sammle die Geschichten ein und ich gehe ans Meer und sammle dort die Geschichten ein. Ich höre mir alles an, ich nehme meinen Hund mit, meinen Esel Balthasar und dann werde ich alle, wenn ich alle befragt habe, dann werde ich das wieder aufrollen. So. Und das finde ich, ist eine Utopie.
Und gleichzeitig, diese Positionen stehen nicht gegeneinander, sondern miteinander, nebeneinander, weil Athene auch auf die Bühne stellt, dass ihr auch nichts anderes übrig geblieben ist. Also sie steht diesen Männern gegenüber und die Orestie, diese ganzen Morde sind Rachemorde. Es ist eigentlich ein Fluch dieser Familie, die immer wieder morden müssen. Das heißt, gleichzeitig, obwohl sie sich für den Mann in diesem Moment ausspricht, bleibt ihr auch nichts anderes übrig, um Frieden zu stiften, weil anders würden die Rachemorde weitergehen. Und auch das ist ja nicht das, was die Frauen fordern. Sie wollen nicht, dass Mord und Totschlag weitergeht. Und deswegen ist das, und das ist, glaube ich, die Stärke an dem Stück, dass es ambivalent ist, dass es nicht schwarz und weiß ist, sondern dass diese Positionen nebeneinander stehen. Und vielleicht ist das auch das, was jetzt zu der Frage nochmal, wie aktuell ist es, wo ich immer wieder merke, das ist für mich, glaube ich, vielleicht sogar das Aktuellste, weil ich merke, dass alle Fronten oder wir das vielleicht viel merken, wie sich alle Fronten immer wieder verhärten. Und das Einzige, worin wir uns wirklich, oder nicht das Einzige, aber worin wir uns wirklich üben müssen, ist auszuhalten, dass Positionen nebeneinander stehen und dass es nicht richtig und falsch gibt und dass die Demokratie, um sie zu erhalten, flexibel bleiben muss, dass wir sie immer wieder angucken müssen und immer wieder vielleicht auch verändern müssen, weil alles, was in Stein gemeißelt ist, festgeschrieben wird, das uns immer wieder zu Fall bringen wird. Und das ist dann vielleicht die männliche Kriegslogik und das andere ist das zirkulierende, weichere, sammelndere, eine andere Art der Logik zu zelebrieren oder erstmal zu finden, zu erfinden.
Oder Revision eben, ne? Also wieder draufschauen, nochmal draufschauen. Ja, und Athene, ich will noch eine Lanze für sie brechen, Athene wird sehr, stellt dieses Paradox in den Raum, ne? Also es ist nicht nur die böse Athene, die für Orest freigesprochen hat, sondern Athene hat auch die Stadt Athen gerettet, hat dafür gesorgt, dass Frieden herrscht und ja, und das ist sozusagen ihre Qualität und das so endet das Stück, ja. Mit diesem Plädoyer.
Spoiler.
Spoiler, genau. Song. Ich wollte noch was anderes sagen. Was war das? Ja. Sonst können wir noch.
Ja, aber das
die Tempest hören.
Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist sowieso mehr oder weniger schon zu Ende unserer Stunde hier. Es war super interessant.
Total, ja.
Ja, genau. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir mal die letzten Sätze irgendwie zusammenzufassen. Genau, ja. Dann, genau, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, diesen Einblick, oder uns hat es sehr gefreut, diesen Einblick in dieses Stück zu bekommen. Und jetzt dürft ihr nochmal alles loswerden, was ihr loswerden wollt an Social Media, an Daten, an Informationen, die so für die Hörer wichtig sind, wo, was, wann und wie stattfindet. Viel Spaß.
Ja, danke. Ja, also Premiere ist am 14. Februar, am Valentinstag oder Valentinatag in dem Fall für uns. und um 19.30 Uhr, ich glaube, es gibt noch Tickets.
Nicht mehr viele.
Also ja, bei Premieren immer schwierig, genau. Die nächste Aufführung ist dann auch gleich am 20. Februar und dann im März sind auch zwei Vorstellungen. Einfach in den Spielplan schauen, den findet man auch auf landestheater-tuebingen.de und wir sind auch mit Stories, auch über dieses Stück dann auf Instagram vertreten, also mal Landestheater Tübingen folgen. Und ich werde sicher auch die eine oder andere Einführung geben im Laufe der Monate, im Laufe der Spielzeit. Also unbedingt gucken. Wir freuen uns, euch zu sehen.
Ja, wir freuen uns sehr auf euren Besuch und vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es war wirklich toll, mit euch zu sprechen.
Ja, danke, dass ihr hier wart.
Ja, wir haben auch zu danken natürlich. Und dann hören wir jetzt als nächstes Lessons von Key Tempest. Und davor verabschieden wir uns aber noch schnell. Das hier war die Wüste Welle mit Femra Sand. Wir laufen auf 96,6 MHz und auf wueste-welle.de via Livestream weltweit. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstagabend und viel Spaß bei Lessons von Key Tempest.